NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. März 1819. Der Todestag des Schriftstellers August von Kotzebue.
Es gibt immer ein erstes Mal, auch beim politischen Mord. Doch warum traf es in Deutschland keinen Fürsten oder Feldherrn, sondern einen Theatermann? Hatten seine Worte solche Macht?
Wir bekennen, dass wir uns nicht überzeugen können, dass die sogenannte akademische Freiheit edel und liberal zu nennen sei,
schrieb August von Kotzebue kurz vor seinem Tod im Wochenblatt.
Denn worin besteht die sogenannte akademische Freiheit? In nichts anderem als in der gänzlichen Freiheit jedes Studenten, liederlich zu leben.
Ihn nervte, dass die Studenten nicht studiert haben, sondern politisierten. Und hat gesagt, die sollen mal nicht in der Gastwirtschaft zusammenkommen und große Reden schwingen, die sollen erstmal selbst was leisten.
Jörg Meyer, Autor des Buchs Verehrt, Verdammt, Vergessen über Werk und Wirkung August von Kotzebues.
Er hat zeitlebens eher gedacht, man müsste von oben herab revolutionieren. Und ein aufgeklärter Herrscher war, glaube ich, in seinem persönlichen Horizont das Optimum. Er war ein Verfechter des Absolutismus und eine Demokratie wäre ihm völlig absurd vorgekommen.
August von Kotzebue, der Anfang des 19. Jahrhunderts meistgespielte Dramatiker Deutschlands, war ein ideales Feindbild für die freiheitlich und national gesinnten Burschenschaftler. Auf dem Wartburgfest 1817 verbrannten sie seine als reaktionär eingestufte Geschichte des Deutschen Reiches. Einer der Studenten ging aber noch weiter. Mannheim, 23. März 1819. Am späten Nachmittag klopft es an der Tür des Hauses, in dem August von Kotzebue mit seiner Familie wohnte. Der Student Ludwig Sand teilte dem Diener mit, er habe Briefe von Kotzebues Mutter aus Russland zu übergeben. Der Dramatiker empfing ihn deshalb persönlich. Mit Förmlichkeiten hielt sich Ludwig Sand nicht auf. Aus dem linken Rockärmel zog der Theologiestudent einen Dolch.
Hier, du Verräter des Vaterlandes!
Rief er und stach auf August von Kotzebue ein. Mehrere Male, bis der 57-Jährige zusammenbrach. Eigentlich wollte Ludwig Sand fliehen, doch plötzlich erschien Kotzebues vierjähriger Sohn und begann zu schreien. Daraufhin stach sich der Student mit einem kleinen Schwert selbst in die Brust. Ohne große Wirkung. Leicht verletzt stürzte er die Treppe hinab und aus dem Haus. Vor Passanten ging Ludwig Sand auf die Knie.
Ich danke dir, Gott, für diesen Sieg,
sagte er und stach sich erneut in die Brust. Diesmal kippte er bewusstlos zur Seite.
Ich hasse nichts mehr als die Feigheit und die Faulheit der Gesinnung dieser Tage,
bekannte Ludwig Sand in einem vorbereiteten Brief.
Ein Zeichen muss ich euch dessen geben, muss mich erklären gegen diese Schlaffheit. Weiß nichts Edleres zu tun als den Erzknecht und das Schutzbild dieser feilen Zeit, dich, Verderber und Verräter meines Volkes, August von Kotzebue, niederzustoßen. Frei die Gewissen, frei die Rede. Auf, mein Volk, besinne dich, ermanne dich, befreie dich.
Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wurde dieser Aufruf immer wieder vereinnahmt. Von Befürwortern der deutschen Einheit, von Kämpfern gegen die Tyrannei. Man könnte auch sagen, der Student Ludwig Sand nahm dem Dramatiker August von Kotzebue nicht nur das Leben, sondern er stahl ihm auch die Schau. Während die Mordtat im kollektiven Gedächtnis haften blieb, wurde der meistgespielte Bühnenautor der Goethezeit, trotz der Vertonung einiger seiner Stücke durch Ludwig van Beethoven und Franz Schubert, bald vergessen. Hängen blieb die Häme über den Vaterlandsverräter, den Volksverderber. Den, wie es hieß, elenden Komödienverfertiger. Doch hatte August von Kotzebue diese Häme wirklich verdient?
Die Welt verfolgt ihn ohn Erbarmen. Verleumdung war sein trübes Los. Glück fand er nur in seines Weibes Armen und Ruhe in der Erde Schoß. Der Neid war immer wach, ihm Dornen hinzustreuen. Die Liebe ließ ihm Rosen blühen. Ihm wolle Gott und Welt verzeihen. Er hat der Welt verziehen.
Die wehklagende Inschrift auf August von Kotzebues Grab stammt vom Dramatiker selbst. Schon zu Lebzeiten hatte er sich als Opfer gefühlt. Ein Grund für die Anfeindungen in Zeit- und Flugschriften waren seine langjährigen Dienste für den russischen Zaren.
Kotzebue war wirklich ein kosmopolitischer Mensch und hat sich auch zu der damaligen Zeit schon so als Weltbürger gesehen. Er lebte in dem heutigen Estland. Livländisches Krongut hatte er vom Zaren dort geschenkt bekommen und war so ein Pendler.
Als Advokat aus angesehenem bürgerlichen Elternhaus war es Kotzebue in seiner Heimatstadt Weimar nicht gelungen, Karriere zu machen. Wegen seiner Spottlust hatte er dort schlechte Karten. Also St. Petersburg. Neben seinem Brotberuf in der russischen Staatsbürokratie frönte er seiner Leidenschaft für das Schauspiel und übernahm die Leitung des dortigen deutschen Theaters. Mit 28, im Jahr der Französischen Revolution 1789, schaffte er auch in der Heimat den Durchbruch mit Theaterstücken, die provozierten.
Die waren im Ansatz frivol, im Ansatz unmoralisch oder berührten tabuisierte Themenbereiche, die aber sehr wohl im Interesse standen.
So Buchautor Jörg Meyer. Lange bevor Anna Karenina und Effi Briest für Aufsehen sorgten, ließ August von Kotzebue in seinem Schauspiel Menschenhass und Reue eine Ehebrecherin auftreten.
Das hatte ganz klar sanktioniert zu werden vor dem Tugendkatalog der damaligen Zeit. Aber bei Kotzebue wird diese Figur entschuldigt. Und das war unmöglich in den Augen der Rezensenten und derjenigen, die sich als Moralverfechter ansahen, erfüllte aber ein Bedürfnis bei dem Publikum, genau solche doch eben realistischen Szenarien diskutiert zu sehen.
Vor allem Kirchenvertreter warfen Kotzebue Unsittlichkeit vor. Seine Antwort:
Wahr ist, ihr gebt eure Predigten gratis, aber dafür lasst ihr uns die grässlichste Langeweile um Gottes Willen erdulden.
Er war verstrickt in unzählige, auch eben öffentlich ausgetragene Streitereien. Und das Ganze, darf man allerdings nicht vergessen, ist auch vor einem literarischen Markt zu sehen. Also man kann an diesen Streitigkeiten bereits ablesen, dass da es um Marktanteile geht.
Auch Johann Wolfgang von Goethe scheute nicht vor Tiefschlägen zurück.
Kotzebue hat bei seinem ausgezeichneten Talent in seinem Wesen eine gewisse Nullität, die niemand überwindet, die ihn quält und nötigt, das Treffliche herunterzusetzen, damit er selber trefflich scheinen möchte.
Und Goethe giftete noch weiter gegen den vielverspotteten Tränenschleusendirektor.
Auch das Sentimentale hat er in seiner Gewalt. Die Zwiebel, mit welcher man den Leuten das Wasser in die Augen lockt, weiß er zu gebrauchen wie wenige.
Kotzebue hat sein Leben lang eigentlich immer um Anerkennung von Goethe gerungen. Goethe mochte ihn nicht, er mochte ihn nicht als Konkurrenten, als denjenigen, den er als Theaterintendant und Theaterdirektor spielen musste. Kotzebue war auf den Bühnen damals omnipräsent. Goethe hat auch zahllose der Kotzebueschen Stücke inszeniert, sicherlich jedes Mal mit Zähneknirschen, denn da machte ihm jemand in der Öffentlichkeit und in der Breite der Wahrnehmung einen Platz streitig, der seiner Meinung nach nur ihm zukam.
87 der mehr als 200 Kotzebue-Stücke ließ Goethe als Leiter des Weimarer Theaters inszenieren. Vor allem die Lustspiele und Rührstücke kamen beim Publikum an. Und Kotzebue beherrschte sein Handwerk. Er mischte Sentimentales mit Komik, Tugend mit Lasterhaftem, Zeitkritische mit versöhnlichen Tönen. Ein Happy End war stets garantiert, frei nach Kotzebues Devise:
Man will unterhalten und belehrt sein, aber ohne Anstrengung. Und nur unter der Bedingung, dass es unmerklich geschehe, erlaubt man dem Volksdichter auch die Köpfe seiner Zuhörer in Tätigkeit zu setzen. Sie dürfen gleichsam nicht gewahr werden, dass sie denken.
Ein Paradebeispiel für Kotzebues ungeheuren Erfolg in Deutschland war das Mannheimer Hof- und Nationaltheater, dessen Ruhm durch Friedrich Schillers Räuber begründet worden war. Kotzebue kam dort viermal so oft wie Schiller und Iffland zur Aufführung und sage und schreibe zehnmal so oft wie Goethe. Seinen Kritikern hielt Kotzebue vor:
Wer 26 Jahre lang, trotz 26.000 schmähender Rezensionen, die Gunst des Publikums besitzt, der muss Verdienste haben. Denn so lange währt keine Täuschung, keine Mode. Schauspiele, die in ein Dutzend fremde Sprachen übersetzt, in allen europäischen Ländern, ja in Asien und Amerika gespielt worden sind, müssen wohl allgemein ansprechen. Und was allgemein anspricht, kann nicht schlecht sein.
Gerade das Stück, das ja seine Qualitäten besonders gut zeigt, nämlich messerscharf charakterisieren zu können und das mit einem sehr humorvollen Blick, die deutschen Kleinstädter, ist uns ja erhalten geblieben.
Krähwinkel, der Ort dieses 1802 uraufgeführten Lustspiels, wurde in Deutschland zum geflügelten Wort für provinzielles Spießertum. Auf die Schippe nahm Kotzebue nicht nur Doppelmoral und Bürokratiegläubigkeit der deutschen Kleinstädter, sondern auch ihre Titel- und Rangsucht. In einer Inszenierung des Rheinischen Landestheaters Neuss aus dem Jahr 1981 sagt die Frau Untersteuereinnehmerin zu ihrer Bediensteten:
Lauf doch geschwind hin zu meiner Muhme, der Frau Oberfluss- und Fischmeisterin Brendel. Und zu meiner Muhme, der Frau Stadtakzise-Kassaschreiberin Morgenroth. Und sprecht: Die Frau Untersteuereinnehmerin lasse sich der Frau Oberfluss- und Fischmeisterin und der Frau Stadtakzise-Kassaschreiberin ganz gehorsamst empfehlen. Und wenn die Frau Oberfluss- und Fischmeisterin und die Frau Stadtakzise-Kassaschreiberin die Güte haben wollten, die Frau Untersteuereinnehmerin für einen Augenblick zu besuchen, so würde die Frau Untersteuereinnehmerin solches mit großem Dank erkennen, sind aber etwas sehr Wichtiges vorgefallen ist.
Das Wichtige ist, dass die Tochter des Bürgermeisters nach einer Reise in die Residenzstadt nicht mehr ihren Verlobten, den Bau-, Berg- und Weginspektor-Substitut Sperling, heiraten will, sondern einen gewissen Olmers. Solange der aber keinen Titel vorweisen kann, ist an eine Eheschließung nicht zu denken.
Aber Sie bekömmt nun doch keinen Mann.
Dann mag sie als eine ehrsame Jungfrau sterben.
Der Herr hat Geld.
Ist Nummer 2.
Und Verdienste.
Ist Nummer 3.
Er hat doch einen feinen Titel.
Einen Titel? Wie?
Wenn die Frau Untersteuereinnehmerin die Güte haben wollten, einen Blick auf dieses Papier zu werfen, so dürfte ich mir schmeicheln, die Frau Untersteuereinnehmerin werden, nach den edlen Gesetzen, welche die ganze Welt an der Frau Untersteuereinnehmerin rühmt.
Nun, der Herr ist ein glücklicher Herr, das muss man ihm lassen. Was ist denn das für ein Titelchen?
Geheimer Kommissionsrat.
Oh, Rat!
Kommissionsrat. Geheimer Kommissionsrat.
Ei, ei. Ja, das verändert allerdings die Sache. Etwas Geheimes haben wir in unserer Familie noch nicht gehabt.
Ja. Die deutschen Kleinstädter. Das Theater im beschaulichen Weimar lehnt eine Aufführung des satirischen Lustspiels ab.
Die Kleinstädter wären den Kleinstädtern sehr gefährlich gewesen.
So Theaterleiter Goethe. Denn zum einen provozierte Kotzebue mit der eingeflochtenen Geschichte einer Diebin, die nach 9-jährigem Prozess zu einem Tag am Pranger verurteilt wurde. Zum anderen, und das erboste Goethe weit mehr, war das Stück mit Seitenhieben auf die deutschen Romantiker gespickt. Über sie mokierte sich Kotzebue so gern wie über die Burschenschaftler. Die verbalen Kleinkriege um August von Kotzebue setzten sich fort bis zu seiner Ermordung 1819. Das Ziel der Bluttat, liberalere Verhältnisse in Deutschland, wurde übrigens nicht erreicht. Im Gegenteil, die Fürsten- und Königshäuser nutzten den Mord als willkommenen Anlass zu den sogenannten Karlsbader Beschlüssen. Das hieß weniger Freiheiten und verschärfte Zensur. Auf den Täter Ludwig Sand, der seine Selbstmordattacke überlebte, wartete der Henker. Sein Opfer, August von Kotzebue, wurde posthum von den meisten Germanisten als Vorläufer der Trivialliteratur abgewatscht. Noch einmal Kotzebue-Spezialist Jörg Meyer.
Was man auch nicht machen sollte, ist jetzt Kotzebue zu dem großartig vergessenen Autoren hochzustilisieren, denn ein Großteil seiner Stücke, muss man wirklich sagen, sind wertlos und gerade auch heutzutage können die nicht mehr mit Gewinn gelesen werden, auch nicht gespielt werden. Das ist vorbei. Es gibt aber doch die Ausnahmestücke und man darf ihn eben nicht so in eine Schublade sofort stecken, nur weil ein Großteil seiner Werke nicht so überzeugend ist und literarisch von geringerem Wert ist.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an August von Kotzebue, der am 23. März 1819 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über das Tankerunglück vor der Küste Alaskas im Jahr 1989.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.